Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Basketball und NBA jetzt hier in der Sportshow. Der Blick auf die letzte Nacht in der NBA. Anthony Davis stoppt mit den Pelicans die Celtics und auch die Mavericks unterliegen im, man könnte fast sagen, im Soap Derby, wenn man ein Kind der 80er ist. Die Dallas Mavericks verlieren bei den Denver Nuggets, die beiden großen Soap Operas aus Amerika. Aber das wird viele von euch überhaupt nicht mehr jucken, beziehungsweise gar nicht, ihr wisst gar nicht mehr, wovon der alte Mann schon wieder redet. Bei uns ist jetzt unser NBA-Experte Felix Amrain, der Moderator von Triple Double, unserem NBA-Talk hier auf meinsportradio.de. Gibt übrigens gerade eine neue, frische Folge, die ihr euch noch runterladen könnt. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Sagen dir Denver und Dallas noch was?
Ja, aber auch nur vom Namen.
Also siehst du, auch die Gnade der späten Geburt. Wir arbeiten die NBA jetzt auf, schauen zunächst auf das Duell der Timberwolves bei der Orlando Magic. Und die Magic setzt sich durch mit 108 zu 102 in einem, ja, durchaus hitzigen Spiel.
Ja, in einem Spiel, das sehr, sehr eng war über weite Strecken und das letzten Endes die Siegesserie der Timberwolves dann eben beendet hat und den Orlando Magic den ersten Sieg in diesem Jahr bescherte. Hitzig wurde es vor allen Dingen dann im zweiten Viertel, als Aaron Aflalo und Nemanja Bjelica dann vom Feld verwiesen wurden, nachdem es da gerade eigentlich um den Rebound ging, haben die beiden irgendwie ihre kleine Privatfeder ausgetragen, gerieten da aneinander. Aflalo holte dann sogar letzten Endes zum Schwinger aus, aber verfehlte sein Ziel. Zum Glück möchte man sagen, jedenfalls beide dann von den Referees in die Kabine geschickt worden, völlig zu Recht. Aber zum Glück gab es ja auch noch ein bisschen Basketball und nicht nur versuchte Boxkämpfe, die in diesem Spiel stattfanden. Und wie gesagt, das Spiel war ein sehr, sehr enges. Erst ganz zum Ende hin oder Mitte des vierten Viertels quasi, wurde es dann tatsächlich so, dass die Orlando Magic sich ein bisschen absetzen konnten. Bis dato war es ein Spiel wirklich absolut auf Augenhöhe, wo man immer wieder letzten Endes die Führung wechselte und letzten Endes so ein Stück weit von der Schwäche des jeweiligen Gegenübers profitierte. Beispielsweise die Minnesota Timberwolves, die ja eigentlich in Karl Anthony Towns einen sehr, sehr guten Rebounder besitzen, komplett unterlegen dieses Mal im Rebound-Duell. Griffen sich nur 37 Boards, während die Orlando Magic ihrerseits 51 zu verbuchen hatten. Aus Sicht der Timberwolves aber positiv, sie griffen sich nur 4 Offensiv-Rebounds weniger, also zumindest unter dem offensiven Brett ließen sie dann nicht ganz so viele Chancen liegen. Im Gegenzug dazu, die Orlando Magic mit Problemen dabei, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, 16 Turnover hatten sie dann am Ende im Boxscore stehen. Die Timberwolves machten das sehr, sehr gut, produzierten nur 7, das ist eine wirklich sehr geringe Anzahl und so blieb das Spiel eben, weil man sich über verschiedene Schwächen quasi ausmittelte, lange, lange Zeit auf Augenhöhe. Die Orlando Magic waren dann aber am Ende eben das Team, das so ein bisschen den entscheidenden Lauf machte und letzten Endes sich somit absetzen konnte. 14-4 Run dann im vierten Viertel, bei dem vor allen Dingen Fournier und Augustin wichtige Würfe dann getroffen haben und letzten Endes so dann das Spiel für die Timberwolves, gegen die Timberwolves so rum, für die Magic entschieden haben, die dann eben nicht mehr ganz zurückkommen konnten, die ihre kleinen Durststrecke der Mitte des vierten Viertels Tribut zollen mussten. Vor allen Dingen problematisch bei den Timberwolves auch die Wurfnacht von Andrew Wiggins, der nur ein Drittel seiner Würfe traf, am Ende dann nicht mal 10 Punkte hatte. Und deswegen lastete sehr, sehr viel Verantwortung heute Nacht auf Jimmy Butler. Dafür haben sie ihn natürlich geholt, aber alleine kann der den Laden natürlich auch schwer schmeißen. 28 Punkte dann von ihm, damit war er Topscorer. Unterstützung kam mit Abstrichen von Jeff T., Karl Anthony Towns und Taj Gibson, die alle auch über 13 oder mehr Punkte hatten. Aber eben gerade von Karl Anthony Towns darf man auch mehr als 15 Punkte und 12 Rebounds erwarten. Bei den Magic, da war es vor allen Dingen Evan Fournier, der dann eben in der entscheidenden Phase auch zur Stelle war, der voranging, traf die Hälfte seiner Dreierversuche, insgesamt dann 32 Punkte und damit dann auch Topscorer dieser Partie. Dazu dann noch Unterstützung von der Bank, wo gleich 3 Spieler im zweistelligen Punktbereich gelandet sind, sowie von Bismack Biyombo und Aaron Gordon in der Starting Five. Biyombo mit einem starken Double-Double, 10 Punkte. Offensiv, das kennt man ja vom Kongolesen, ist er nicht ganz so der große Einflussfaktor, aber eben unter dem Brett einer, der unaufhaltsam wühlt. 16 Rebounds, von ihm alleine 6 Offensiv-Rebounds. Und dazu dann noch Cam Birch, der ja, eigentlich sehr, sehr wenig Spielzeit bislang in dieser Saison gesehen hat, aber heute Nacht eine gute Partie ablieferte, das Double-Double von der Bank einstreute, ebenfalls 10 Rebounds. Und das waren dann eben vor allen Dingen die beiden Spieler, die auch dafür verantwortlich waren, dass die Magic unter dem Korb so dominant auftreten konnten oder so dominant waren letzten Endes und sich somit dann am Ende, ja, eben aufgrund guter Leistungen, vor allen Dingen von Evan Fournier und Aaron Gordon, dann auch den Sieg ein Stück weit verdient hatten und somit, wie gesagt, ihre Siegesserie, ja, nee, ihre Niederlagenserie so rum beenden, die Siegesserie der Minnesota Timberwolves ebenfalls beenden. Die Orlando Magic stehen jetzt bei 13 und 31. Da wird in dieser Saison nicht mehr viel gehen. Und die Minnesota Timberwolves müssen einen kleinen Rückschlag einstecken, kassieren die Saison Niederlage Nummer 17. Dem stehen aber eben auch 29 Siege gegenüber.
Und die Siegesserie der Boston Celtics ist ebenfalls gestoppt worden. Nach 7 Siegen in Folge verloren die Celtics zu Hause mit 113 zu 116 in der Overtime oder nach der Overtime gegen die Pelicans. Und die wurden angeführt von Anthony Davis. Der überragte mit 45 Punkten und 16 Rebounds. Hatte ja schon am Sonntag gegen die Knicks 48 Punkte gemacht. Und damit ist er nach Will Chamberlain der einzige Spieler, der es in der NBA-Historie geschafft hat, gegen diese beiden Mannschaften back-to-back jeweils 40 Punkte mindestens zu erzielen. Auch eine sehr, sehr interessante Statistik. Aber das war natürlich nicht alles, was letztlich zu diesem Overtime-Sieg der Pelicans beigetragen hat.
Ja, es war vor allen Dingen am Anfang erstmal so, dass die Boston Celtics ihrerseits einen großen Anteil daran hatten, dass die New Orleans Pelicans überhaupt erstmal so losmarschieren konnten. Es war so ein bisschen wie gegen die 76ers in London. Die Boston Celtics fanden einfach nicht in die Partie hinein und hatten große, große Probleme, überhaupt irgendwie erstmal einen Zugang zu diesem Spiel zu finden. Verloren dann folglich auch das erste Viertel mit 7 Punkten Unterschied, lagen dann ja mit 10 zur Halbzeit hinten und konnten sich vor allen Dingen bei ihren Bankspielern und bei den ja, Rollenspielern innerhalb ihres Kaders bedanken, dass es nicht noch schlimmer wurde, denn Kyrie Irving verlebte wirklich ein komplettes Viertel zum Vergessen, beziehungsweise eine komplette Halbzeit zum Vergessen, wenn man das mal so knallhart ja sagen möchte, hatte tatsächlich keinen einzigen Wurf getroffen in den ersten 24 Minuten, dazu auch noch 3 Turnover produziert. Also das war ein großer Satz mit X bei Kyrie Irving im ersten Durchgang oder in den ersten beiden Durchgängen. Aber sie hatten zum Glück eben Jason Tatum, sie hatten ja letzten Endes auch Al Horford, der es so ein bisschen an sich gerissen hat, Terry Rozier. Und so konnten sie den Schaden zumindest in Grenzen halten. Und sie profitierten im zweiten Viertel auch ein bisschen davon, dass eben dann die Bank der Pelicans einfach nicht so zusammenfand, wie es dann überhaupt oder wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Es war dann so, als Miller und Cunningham auf dem Feld standen, da lief eigentlich überhaupt nichts mehr zusammen bei den New Orleans Pelicans. Deswegen wurde der Vorsprung der Boston Celtics dann erstmal kleiner, als Anthony Davis aber aufs Feld zurückkehrt. Dann war das sofort wieder gleiche Geschichte wie vorher. Er konnte machen, was er wollte in der Zone. Es war beeindruckend, mit welcher Dominanz er da agiert hat. Und das war letzten Endes auch was womöglich dann in der Overtime den Sieg gebracht hat, dass er eben in 48 Minuten vorher den Boston Celtics so viel Respekt abgenötigt hat, dass die alles getan haben, um ihm irgendwie am Punkten zu hindern, was dann dazu führte, dass Jrue Holiday in der Overtime so ein Stück weit auch übernehmen konnte. So saß dann eben auch Davis selbst und Holiday dann eben oftmals sehr, sehr frei stand. Im zweiten Viertel war es dann so, dass die Boston Celtics sehr schnell dran waren. Sie kamen sehr gut aus der Kabine, auch das irgendwie so eine Parallele zu diesem London-Game. Kyrie Irving war dann on fire und polsterte sein Punktekonto ordentlich auf, lieferte dann wirklich gute zweite 24 Minuten ab und ab da wurde die Partie dann tatsächlich sehr, sehr spannend. Es ging am Ende hin und her. Es gab die Möglichkeit für beide Mannschaften, das Spiel für sich zu entscheiden, aber am Ende, da war auch Daniel Theis nochmal in den Fokus gerückt, denn er hatte tatsächlich dann die Aufgabe, Boogie Cousins zu verteidigen beim letzten Wurf, machte das stark, deswegen ging der Wurf nicht rein, es gab dann eben die Overtime und da schenkten sich dann beide auch nichts, wurde weiter volles Kanonenrohr aufs Gaspedal getreten und die Boston Celtics und die New Orleans Pelicans, die schenkten sich da nichts, gaben, wie gesagt, alles. Also 12-9 ist für eine Overtime doch ein sehr, sehr punktereiches Ergebnis. Aber am Ende war es dann eben vor allen Dingen die New Orleans Pelicans zuzuschreiben, dass dieses Spiel über weite Strecken so offensiv spektakulär war, in der zweiten Halbzeit dann, wie gesagt, auch den Boston Celtics, die dann zurückfanden, aber eben nicht gut genug zurückfanden. Auffällig bei den Boston Celtics, 50 genommene Dreier, 19 davon getroffen. Das ist die Einstellung des Franchise-Rekordes. Am Ende Kyrie Irving dann auch Topscorer bei den Celtics, die 27 Punkte von ihm brauchten, allerdings 24 Würfe. Ich hatte es angesprochen, in der ersten Halbzeit schon mit Wurfproblemen, wurde in der zweiten nicht unbedingt viel besser. Dazu dann ja jede Menge Unterstützung von seinen Teamkameraden, hatte drei weitere Spieler in der Starting Five, die im zweistelligen Punktbereich agierten. Dazu Al Horford mit 9 Rebounds, 6 Assists, also ein gutes Komplettpaket, das er da abgeliefert hat. Von der Bank kommt Smart und Morris ebenfalls noch sehr, sehr produktiv unterwegs. Und bei den New Orleans Pelicans, da war es eben Anthony Davis mit einem wirklich famosen Double-Double. 45 Punkte, 16 Rebounds von ihm. Boogie Cousins nicht ganz so dominant, aber immer noch mit einer starken Leistung. 19 Punkte, 15 Rebounds, leichte Schwächen beim Wurf und vor allen Dingen 7 Turnover heute Nacht produziert. Das ist einfach zu viel. Jrue Holiday hatte ich angesprochen, ebenfalls noch mit einer guten Punktausbeute und von der Bank kommt, da war eben nur Ian Clark zur Stelle. 18 Punkte machte die Bank insgesamt, 15 davon machte er. Das Duell, das ging ganz, ganz eindeutig letzten Endes an die Boston Celtics, die sie da wirklich, die New Orleans Pelicans da wirklich dominierten. Und ja, folglich vor allen Dingen auch von ihrer Bank eben im Spiel gehalten wurden. Und das ist natürlich ein großer Trumpf der Boston Celtics, das ist kein Geheimnis. Aber heute Nacht war es dann eben nicht Trumpf genug, weil eben der ein oder andere Star auch so ein bisschen schwächelte und vielleicht auch mal die falsche Entscheidung traf. Kyrie Irving und Marcus Smart sind das sicherlich zu nennen. Nichtsdestotrotz, die Boston Celtics weiterhin auf Platz 1 im Osten. Die New Orleans Pelicans verbuchen einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs, denn auf den hinteren Rängen, da ist es ja sehr, sehr eng im Westen.
Die Dallas Mavericks, die lagen im Duell mit den Denver Nuggets schon mit 23 Punkten zurück, holten am Ende nochmal auf, legten ganz gutes viertes Viertel hin. Es reichte dann allerdings doch nicht mehr, um das Spiel noch zu drehen. Am Ende verloren die Mavericks mit 102 zu 105, weil auf der Gegenseite auch Nikola Jokic auftrete.
Ja, Nikola Jokic war vor allen Dingen über drei Viertel, also gar nicht so in der Schlussphase, aber über die drei Viertel davor und auch über die erste Hälfte des vierten Viertels unfassbar dominant, machte all das, wofür man ihn schätzt, wirklich das Komplettpaket mal wieder abgeliefert, einen unfassbaren Assist. Er guckt quasi, er steht mit dem Rücken zum Korb, guckt auf die andere Seite und spielt den perfekten Assist auf Will Barton hinter seinem Rücken entlang. Unfassbar, wer das Video erfindet, sollte sich's auf jeden Fall ansehen. Also wirklich Riesenleistung mal wieder vom Center der Nuggets am Ende. 29 Punkte, 7 Assists, 18 Rebounds. Wir sehen großzügig über 5 Turnover hinweg. Von den 18 Rebounds übrigens 9 unter dem offensiven Brett. Und dann sind wir so ein bisschen auch schon bei der Problematik, wo die Dallas Mavericks sich ihr Loch gebuddelt haben, aus dem sie dann letzten Endes zwar fast noch rauskamen, aber eben auch nur fast. Im zweiten Viertel, da lief einfach gar nichts mehr zusammen. Sie sind gut in das Spiel reingekommen, haben letzten Endes sogar über weite Strecken des ersten Viertels geführt. Ganz zum Schluss dann knapp hinten gelegen, 30 zu 27 für Denver. Aber das war erstmal eigentlich kein größeres Problem. Im zweiten Viertel, wie gesagt, da riss dann der Faden. Und dann das sammelte Nikola Jokic am offensiven Brett mehr Rebounds als die Dallas Mavericks überhaupt. Also er schnappte sich 6 Offensiv-Rebounds und das sind mehr als die Dallas Mavericks in den zweiten 12 Minuten zusammen. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Damit konnten die Denver Nuggets immer wieder zweite Wurfchancen kreieren und sich so dann letzten Endes doch deutlich schon bis zur Halbzeit absetzen, führten dann 13 Punkten nach den ersten 24 Minuten. Vorsprung wurde immer größer, du hast es angesprochen, bis zu 23 Punkte. Bevor dann irgendwann die Dallas Mavericks doch nochmal aufgewacht sind und vor allen Dingen dann durch Devin Harris mit dem ein oder anderen schweren Wurf wieder herangebracht wurden. Harris mit einer guten Leistung von der Bank, 16 Punkte von ihm. Im Schlussabschnitt war es dann aber der Rookie Dennis Smith Jr., der sie wieder ranbrachte, immer wieder mit Drives zum Korb, immer wieder dann auch mit Punkten, machte 11 seiner 25 Punkte dann im Schlussabschnitt und es hätte eben beinahe gelangt. Sie wurde dann so ein bisschen dramatisch in der Schlussphase. Smith Jr. brachte sie bis auf 4 Zähler ran, verlor dann allerdings den Ball gegen Gary Harris und der hat dann aber an der Freiwurflinie so ein bisschen das große Nervenflattern gekriegt, hat beide daneben gesetzt. Dann war Dennis Smith Jr. auf der anderen Seite zur Stelle, bekam den Bonusfreiwurf auch noch oben drauf und verkürzte ja dann logischerweise auf nur noch einen Punkt Rückstand, dann war es tatsächlich so, dass die Dallas Mavericks, es waren noch 10 Sekunden auf der Uhr, nochmal faulen wollten, um das ja wackelige Nervenkonstrukt der Denver Nuggets möglicherweise zum eigenen Vorteil zu nutzen und vor allen Dingen, um nochmal die Möglichkeit zu haben, selber nochmal auf den Korb zu werfen. Und sie versuchten immer wieder zu faulen und sie haben meiner persönlichen Meinung nach auch ganz klar gefoult. Die Referees sahen das allerdings komplett anders, haben mehrere Versuche nicht gepfiffen und erst als eine Sekunde noch auf der Uhr war, pfiffen sie dann doch noch das Foul. Da war es dann letzten Endes so, dass die Denver Nuggets und die Gary Harris war das dann wieder, dieses Mal cool blieben, beide Würfe nahmen, beide Würfe traf. Die Dallas Mavericks hatten keine Auszeit mehr, nur noch eine Sekunde auf der Uhr und damit war das Spiel vorbei. Es ist ein bisschen ein unwürdiges Ende für ein wirklich großartiges Comeback gewesen. Die Dallas Mavericks hatten sich ein Loch gebuddelt, das so tief war, dass man da eigentlich kaum noch rauskrabbeln kann und haben deswegen ja natürlich die Niederlage auch irgendwo verdient gehabt. Aber dass die Mavericks dann am Ende eben ja zu so einem Nebendarsteller kokettiert sind oder weil die Referees einfach da das Foul nicht pfeifen, ist irgendwie diesem Spiel nicht zuträglich gewesen und der Wahrnehmung und der ganzen Debatte um die Schiedsrichter nicht zuträglich gewesen und ist so ein bisschen ja das große Manko auf dieser Partie. Wie gesagt, Dennis Smith Jr., 25 Punkte, bester Scorer bei den Mavericks. Dazu insgesamt noch 4 weitere Spieler im zweistelligen Punktbereich, unter anderem Yogi Ferrell und Devin Harris. Von der Bank Maxi Kleber und Dirk Nowitzki mit geringen Anteilen an den 102 Punkten, aber Maxi Kleber mit einem tollen Highlight-Play noch. Insgesamt auch beide in der Starting Five gestanden und bei den Nuggets, wir hatten es angesprochen, Nikola Jokic, Topscorer, 29 Punkte dazu, Barton Harris, über 20 Punkte und das waren dann letzten Endes auch die 3, die die Mannschaft trugen. Und wer sich, wie gesagt, die Spielzusammenfassung mal angucken möchte, sollte das allein aufgrund des Behind-the-Back-Passes von Nikola Jokic tun.
Und dann gucken wir noch auf die Trailblazers gegen die Suns. Die Trailblazers beenden ihre 3 Spiele während der Niederlagenserie, gewinnen zu Hause mit 118 zu 111 gegen die Suns. Da nutzten auch die 43 Punkte, die Devin Booker für die Suns erzielte, nix.
Nee, das ist richtig. Devin Booker war nichtsdestotrotz derjenige, der dafür verantwortlich war, dass das Spiel ja nicht in der Komplettkatastrophe mündete, wenn man das vielleicht mal so formulieren möchte, denn die Portland Trailblazers führten zwischenzeitlich doch sehr, sehr deutlich, hatten ja bis zur Halbzeit bereits 27 Punkte Vorsprung angehäuft. Rückstand wurde dann tatsächlich noch größer von den Phoenix Suns, aber Devin Booker war es dann nicht nur mit seinen Punkten, sondern eben auch mit seinen Assists, der das Spiel zumindest nochmal ein bisschen versöhnlich aussehen ließ, fand dann gleich mehrfach Troy Daniels im dritten beziehungsweise im vierten Viertel, der dann das eben auch zu Punkten nutzen konnte, 3-mal hintereinander und dann ja spielte Devin Booker so ein bisschen Hero Ball. Die Portland Trailblazers ließen den Vorsprung auf einmal doch sehr, sehr knapp werden. 8 Punkte waren es dann nur noch. Und ja, letzten Endes brachten es dann aber eben Al-Farouq Aminu, Damian Lillard und CJ McCollum relativ souverän nach Hause und mussten sich dann auch nicht die ganz großen Sorgen machen, da Devin Booker zwar viel an sich riss, Troy Daniels, wie gesagt, von der Bank kommt, auch seinen Anteil leistete, das dann aber eben im Prinzip auch schon fast alles war, was bei den Phoenix Suns irgendwie Punkte aufs Scoreboard brachte, während bei den Trailblazers eben Lillard eine gute Partie machte, genauso wie McCollum, 31 Punkte von Lillard, 27 von McCollum, beide mit guten Wurfquoten. Ich hatte es angesprochen, Al-Farouq Aminu im richtigen Moment dann auch zur Stelle, ebenfalls mit mehr als 10 Punkten, genauso wie Napier. Also die Guards waren es vor allen Dingen und im entscheidenden Moment dann auch der Power Forward, die für die Portland Trailblazers diesen wichtigen Sieg holten. Ich hatte es ja angesprochen, im Rennen um die Playoffs ist es verdammt eng im Westen auf den hinteren Plätzen und wir haben ja gerade drüber gesprochen, die Denver Nuggets gewinnen, die New Orleans Pelicans gewinnen, alle haben jetzt 23 Siege, genauso wie die Portland Trailblazers und jetzt entscheidet quasi aktuell diese eine Niederlage mehr, die Portland und Denver aufzuweisen haben, darüber, dass sie auf Platz 7 und Platz 8 hinter den Pelicans liegen, dahinter lauern dann schon die LA Clippers, denen nur ein Sieg fehlt. Also wir dürfen uns auf spannende Wochen in der NBA gefasst machen, gerade was die Plätze 6 bis 9 in der Western Conference angeht.
Und wir verfolgen diese spannende Entwicklung natürlich weiter werktäglich hier bei uns in der Sendung und selbstverständlich auch einmal die Woche bei Triple Double, unserem NBA Talk mit dem Kollegen Felix Amrain. Die aktuelle Ausgabe findet ihr bei uns auf der Webseite, trägt den Weg Lakers Weg und Fultz Fiasko. Hört rein, informiert euch über die NBA hier auf meinsportradio.de und hört auch Tennis vor allen Dingen, denn Australian Open in dieser und in der nächsten Woche großes Thema bei uns, die Kollegen von Chip in Charge quasi im Dauereinsatz.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.